Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Innovation Implemented, dem MGM-Podcast rund um Themen der digitalen Transformation und zukunftsfähigen IT. Mein Name ist Carsten Knese, ich arbeite bei MGM im Marketing und habe heute das Thema IT-Security und Change-Kultur mitgebracht. Das BMI hat gerade das aktuelle Lagebild Cybercrime veröffentlicht und beziffert darin den Schaden durch Cyberangriffe im Jahr 2024 auf 178,6 Milliarden Euro. Genug Gründe also, um das Thema mal näher zu betrachten. Denn die Frage ist ja, wie kann Security so gestaltet und im Unternehmen verankert werden, dass die Menschen nicht nur verstehen, worum es geht, sondern auch die nötige Security in der Praxis leben. Und darüber spreche ich heute mit meinen Kolleginnen Maximiliane Meyer von den MGM Security Partners und Julia Kirchner von den MGM Consulting Partners. Und bevor wir in das Thema einsteigen, stellt euch doch bitte kurz vor.
Gern, danke Carsten. Mein Name ist Maximiliane Meyer. Ich arbeite jetzt seit circa 11 Jahren im Bereich der IT-Sicherheit, davon mit kurzer Unterbrechung 7 Jahre bei der MGM Security Partners in München. Angefangen habe ich im Bereich der technischen IT-Sicherheit mit Penetration Testing etc. Dann ging es weiter zur Beratung, zur sicheren Entwicklung von Anwendungen und jetzt inzwischen leite ich das Beratungsteam zum Thema Informationssicherheit, das wir ganz neu aufgebaut haben und das zur Aufgabe hat, unsere Kunden zu unterstützen, Sicherheit im Unternehmen auch ganzheitlich zu betrachten.
Danke dir, Julia.
Ja, mein Name ist Julia Kirchner. Ich bin Arbeits- und Organisationspsychologin und systemischer Business Coach. Bei der MGM Consulting Partners bin ich mitverantwortlich für das Thema Transformation und Change Management und begleite tatsächlich schon seit nunmehr 8 Jahren Unternehmen in komplexen Veränderungsprozessen und Transformationen.
Vielen Dank. Maxi, IT-Security wird ja manchmal so ein bisschen als notwendiges Übel betrachtet oder das, was die IT-Abteilung schon irgendwie regelt. Bei MGM verstehen wir Security aber eher als Enabler statt als Blocker. Wie kann denn die IT-Security so gestaltet werden, dass sie eben nicht als Hindernis, sondern als Ermöglicher von digitalen Transformationen wahrgenommen wird?
Also ich nehme hier immer sehr, sehr gerne den Vergleich zum Auto her, wenn es um das Thema geht. Security sollte hier nicht als die Bremse im Auto gesehen werden, sondern als der Sicherheitsgurt oder der Airbag. Man merkt kaum, dass sie da sind, aber ohne sie würden wir uns nicht so sicher fühlen, schnell fahren zu können. Und wenn wirklich was passiert, sind sie für einen da. Und das Problem ist, wenn man Sicherheitsmaßnahmen einfach ohne Kontext, ohne Begleitung, am besten noch von extern, einführt in einem Unternehmen, dann entstehen Reibungen, dann entstehen Widerstände. Und zusätzlich sehen auch viele Entscheider oft erstmal mehr Kosten, zusätzlichen Aufwand oder sinkende Usability, wenn es um IT-Sicherheit geht. Dabei leben digitale Geschäftsmodelle, wie wir sie heute haben, vom Vertrauen. Und das ist hier das Schlüsselwort. Wer also seine Daten, seine Prozesse und auch, was in der aktuellen Zeit total wichtig ist, KI-Modelle natürlich auch schützt, der schafft die Basis dafür, dass seine Kunden oder die Anwender auch mutig sind, was Neues auszuprobieren, Produkte zu nutzen oder auch Partner Schnittstellen öffnen. Und darum listen auch einige Enabler-Studien die Cybersicherheit ganz weit vorne, sogar noch vor Cloud oder AI, was ja eigentlich eher überraschend ist. Man denkt eher an Technologien hier, wenn es um Enabler geht, aber die Cybersicherheit ist super wichtig. Und durch eine kluge und bedachte Umsetzung können die Vorteile von Sicherheit hier klar gemacht werden, ohne unnötig Geschäftsprozesse zu behindern. Und das ist hier unsere Herausforderung.
Okay, danke. Also Sicherheit, IT-Security ist eher als Plattform, so als so ein Layer zu verstehen, der einfach da ist, den man vielleicht im Alltag gar nicht wahrnimmt, aber der dann sofort anspringt und funktioniert, wenn man ihn braucht. Der Autovergleich, glaube ich, funktioniert da sehr, sehr gut. Du hast die Anwendungen, Prozesse, KI-Modelle erwähnt und das sind da so ein bisschen die technischen Aspekte. Aber welche Rolle spielt denn die Sicherheitskultur und das wirklich im Unternehmen auch so zu verankern, dass nicht nur die Technik funktioniert, sondern auch die Menschen?
Quasi ja, genau.
Ich glaube, ein relativ großer Unsicherheitsfaktor ist ja nach wie vor der Mensch in der IT, oder?
Absolut, das ist richtig. Also die Technik ist heute ganz selten das Bottleneck, wenn es um Security geht. Was wirklich bremst, in Anführungszeichen, das sind Organisationen, die Sicherheit mehr als Jobtitel sehen, statt als eine gemeinschaftliche Verantwortung oder ein Verhalten. Und ja, du hast das Wort Sicherheitskultur erwähnt und der Begriff ist hier auch tatsächlich der Schlüssel meiner Meinung nach. Die ENISA, die Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit, hat eine ganz schöne Definition vom Begriff Sicherheitskultur geprägt, nämlich als die Summe von Wissen, Überzeugungen, Einstellungen und Verhaltensweisen zur Cybersicherheit. Und wenn man sich die vier Begriffe anschaut, dann macht die Technik hier maximal 50% aus, allerhöchstens. Und der Rest spielt sich zwischen den Menschen ab. Und wir sehen in Unternehmen hier ganz oft solche Kulturbremsen, wie wir sie nennen. Da sind wir wieder beim Auto. Also ganz häufig Projektteams, die eher Geschwindigkeit oder Anzahl von Features belohnen und nicht wie umfassend Sicherheit mitgedacht wird. Und da fällt dann schnell mal die tatsächliche Umsetzung hinten runter, wenn man einfach keine Zeit hat und das Ganze keine Präsenz bekommt. Oder eine Blame Culture, wo die Mitarbeitenden Angst davor haben, Vorfälle, Risiken oder Prozessabweichungen zu melden, weil sie eben denken, es könnte für sie negative Konsequenzen haben. Und das sollte ja auf jeden Fall vermieden werden. Wir haben auch das Problem der unsichtbaren Führung. Also kein klares Commitment für Security, manchmal auch kein klares Budget und damit auch eine gewisse Führungslosigkeit. Und meiner Meinung nach das Allerwichtigste, ganz häufig auch eine schlechte Kommunikationskultur, sodass diejenigen, die den Prozess eigentlich umsetzen sollten, also die Security leben sollten, gar nicht wissen, warum. Warum sollen sie das eigentlich tun? Und das kann sogar so weit führen, und das haben wir auch tatsächlich schon gesehen, dass gut gemeint eingeführte Security-Tätigkeiten ganz aktiv abgelehnt werden oder sogar dagegen gearbeitet wird. Und deswegen ist meiner Meinung nach eine starke Sicherheitskultur im Unternehmen die Voraussetzung dafür, dass auch die technischen Maßnahmen funktionieren und wirkungsvoll umgesetzt werden können. Und im gleichen Zug schützt sie ja auch das Unternehmen vor Angriffen. Du hast die Studie erwähnt mit den Cyberangriffen und wie viel das die Unternehmen auch kostet. Ein ganz wichtiger Abwehrmechanismus gegen solche Angriffe ist auch die Security-Kultur, weil die Mitarbeitenden ein ganz wichtiger Schutz fürs Unternehmen darstellen, zum Beispiel eben gegen Social Engineering wie Phishing-Angriffe.
Danke, Julia. Ich glaube, da kommst du ins Spiel als Change Managerin. Genau, Verhaltensänderungen wurden angesprochen, das Wissen muss aufgebaut werden. Und wir haben schon gehört, die Technik ist nur der eine Aspekt, aber die Menschen sind der mindestens ebenso wichtige. Wie schafft man das? Wie kann man dann Change Management so nutzen, um eben eine Sicherheitskultur im Unternehmen zu begünstigen?
Ja, ich glaube, als allererstes ist es wichtig zu verstehen, dass die Etablierung einer Sicherheitskultur und gutes Change Management, um dieses auch zu begleiten, nicht mit einer einmaligen Kommunikation oder Schulung getan ist, damit das halt gelingen kann. Ne? Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen ihr Verhalten im Arbeitsalltag wirklich anpassen. Und das sorgt auch bei dem einen oder anderen halt für Unsicherheit. Das braucht Zeit und Ressourcen. Und die muss ich halt auch als Unternehmen erstmal bereit sein zu investieren. Dann im ersten Schritt, wie Maxi es schon erwähnt hat, ist es halt super wichtig, dass die Mitarbeiterinnen verstehen, warum sollen sie sich eigentlich wie verhalten, ne? Dass sie ein Sicherheitsbewusstsein wirklich erlangen und wissen, wie sie sich verhalten sollen, warum sie etwas tun sollen und was die Auswirkungen sind, wenn sie es nicht tun. Denn nur wenn ich selber natürlich weiß, warum ich etwas tun soll, es für mich eine persönliche Relevanz habe, dann bin ich auch bereit, das Thema mitzudenken und mitzuwirken. Und ich glaube, das ist essentiell bei dem Thema Sicherheit, ne? Dass man nicht nur lernt, wie mache ich etwas richtig oder es darum geht, etwas richtig zu machen, sondern ich selber auch das Thema mitdenke und unterstützen möchte. Und letztendlich schaffe ich das natürlich mit guten Awareness-Kampagnen, mit Gamification-Formaten, indem ich regelmäßige Berührungspunkte im Arbeitsalltag schaffe, Führungskräfte coache oder auch sicherheitsrelevante Aspekte in ihren Zielen verankere und demzufolge Führungskräfte halt zu Vorbildern mache, ne? Indem sie dann wiederum auch Mitarbeiterinnen informieren, reale Fallbeispiele schildern, ihr Sicherheitsverständnis teilen und auch zum Mitwirken anregen, weil Maxi, du hast es auch schon gesagt, ne, Führungskräfte haben eine ganz spezielle Rolle und Funktion, gerade auch in solchen sicherheitsrelevanten Themen. Und da ist absolut wichtig, dass man sie halt als Vorbilder hat und mit involviert und integriert an der Stelle. Und nicht zuletzt braucht es natürlich auch ein gutes Trainingskonzept. Und das sollte nicht nur aus so einem kurzen Erklärvideo halt bestehen, wie man es, glaube ich, häufig kennt, mit 5 Fragen am Ende, sondern bestenfalls halt szenariobasierte Schulungen mit Phishing-Fallbeispielen, mit Entscheidungsfragen, mit regelmäßigen so Micro-Learning-Formaten im Arbeitsalltag, mit erfahrungsbasierten Lernansätzen in Form von Phishing-Simulationen, wie er sie, glaube ich, auch häufig macht, ja, Maxi. Und so dass die Mitarbeitenden letztendlich Vorbilder haben, Sicherheit mitdenken und das nötige Wissen haben und richtig handeln zu können. Und ich glaube, letzter ganz wichtiger Aspekt, ne, was du auch schon meintest, diese Blaming-Kultur, ne, das sollte man natürlich möglichst vermeiden, ne, weil sollte es dennoch mal zu einem sicherheitsrelevanten Vorfall kommen, wenn Mitarbeitende auf eine E-Mail klicken, auf einen schädlichen Link, dann ist natürlich besonders wichtig, dass sie sofort handeln und dass der Schaden eingegrenzt werden kann. Und das passiert nur, ne, dass sie so einen Sicherheitsvorfall melden, indem sie sich sicher fühlen, die Mitarbeitenden, und unterstützt und den Vorfall dann halt auch proaktiv melden. Und das schaffe ich halt auch nur durch eine proaktive, positive Sicherheitskultur und nicht auf das Setzen von Strafen oder Schuldzuweisungen. Und so eine positive Sicherheitskultur gelingt halt vor allem durch positive Verstärkung. Das ist ein klassischer Ansatz jetzt aus der Verhaltenswissenschaft, aus der Psychologie, indem ich halt Mitarbeitern wirklich dazu motiviere und anrege, sich entsprechend sicherheitswirksam zu verhalten, anstatt halt Angst zu schüren oder dass die Angst halt herrscht, Fehler zu machen.
Ja, spannend. Kann man diese Veränderung irgendwie messen? Kann man das konkret nachvollziehen? Also natürlich in der Hoffnung, wenn das Unternehmen nicht angegriffen wird, wenn nichts passiert, dann ist das schon in Ordnung. Oder gibt es da konkretere Möglichkeiten, da auch das wirklich messbar zu machen, ob sich eine Kultur, eine Sicherheitskultur etabliert und verbessert?
Genau, da gibt es verschiedene Indikatoren, um das halt messbar zu machen. Aber vielleicht ganz grundsätzlich noch vorweg, ne, wir wollen natürlich gerade bei so einem sicherheitsrelevanten Thema oder wie auch bei allen anderen Veränderungsprozessen generell überhaupt erstmal messen, ob eine tatsächliche Verhaltensänderung stattgefunden hat und nicht nur Intention, wo es häufig halt tatsächlich dabei bleibt. Das heißt, es ist nicht nur wichtig, ne, am Ende eines Quizzes Fragen zu stellen oder eine Umfrage zu schalten, um zu schauen, wollen sich Mitarbeiter entsprechend sicherheitsrelevant verhalten und können sie das auch tun, also haben sie die Inhalte verstanden, sondern wir wollen natürlich auch wirklich in das Verhalten ran, ne, und schauen, haben sie eine Verhaltensänderung an den Tag gelegt. Ne? Weil ich glaube, jeder kennt das. Ne? Ich kann natürlich häufig sagen, ich gehe regelmäßig zum Sport, ne, das ist meine Intention, ich möchte das gerne tun, ich möchte mich vielleicht sicherheitsrelevant verhalten oder an Sicherheitsaspekte. Aber der Scan meiner Fitnessclub-Karte sagt dann vielleicht doch was ganz anderes und noch eine ganz andere Wahrheit aus. Von daher ist es wirklich wichtig, nicht nur die Intention hier zu erheben, um zu schauen, habe ich eine Veränderung auch in der Kultur, sondern wirklich auch auf die Verhaltensänderung zu schauen und da Indikatoren zu finden, die tatsächlich das halt auch widerspiegeln. Und ich glaube, Maxi, da kannst du, glaube ich, ein paar gute Indikatoren nennen, die gerade bei der IT-Security besonders wichtig sind und das aufzeigen können.
Ja, gern. Also wir nutzen da immer sehr gerne eine Mischung aus härteren KPIs und mehr qualitativen Methoden, um hier zu messen. Und bei den KPIs, wie du, Julia, schon erwähnt hast, ist hier die Phishing-Simulation ein ganz wichtiges Thema, weil das gibt einen gewissen Sofortcheck auf das Sicherheitsbewusstsein. Weil man schaut ja hier nicht bloß, ob die Mitarbeitenden zum Beispiel auf einen Link geklickt haben oder irgendwelche Daten eingegeben haben, sondern natürlich auch, ob sie die Phishing-E-Mail gemeldet haben, ob sie sich an die Prozesse gehalten haben. Und gerade auch, das ist Punkt Nummer 2, diese Meldequoten auch außerhalb von Simulationen sind eine sehr gute Metrik, um hier zu schauen, wo wir stehen. Also werden verdächtige E-Mails gemeldet, werden Schwachstellen gemeldet, übernehmen Mitarbeitende hier ganz proaktiv Verantwortung. Das ist ganz wichtig. Dann die Awareness-Umfragen. Julia, du hattest ja auch schon erwähnt, die Quizzes und die Trainings, die total wichtig sind und eben nicht nur so Abhak-Übungen, die man machen soll, die Leute sofort wieder vergessen. Diese Umfragen kann man natürlich auch machen, um zu sehen, wie ist denn das Wissen bei den Leuten, wie ist auch der Prozentsatz von den Leuten, die bei sowas teilnehmen, wie gut kriegen wir das hin, und auch ganz klare Metriken, die mehr technisch angelegt sind, wie zum Beispiel der Anteil von automatisierten Security-Tests in einer Entwicklungspipeline. die können benutzt werden, und um auch eben Trends festzustellen, wie du ja schon gesagt hast, Julia. Und auf der qualitativen Seite kann man natürlich kleine Umfragen, so Pulse-Surveys oder Befragungen machen oder eben auch das Führungskräfteverhalten messen. Sprechen Sie über Sicherheit, belohnen Sie Sicherheitsinitiativen, sprechen Sie offen über die eigenen Fehler. Das sind oft ganz starke Indikatoren, um hier die Kultur zu messen. Und ganz häufig kann man das dann eben zusammenführen in so einer Art Security Culture Scorecard und auch zusammenführen mit anderen Metriken im Security-Bereich, die ja vielleicht sogar schon gemessen werden, wie zum Beispiel die Anzahl an tatsächlichen Sicherheitsvorfällen, die Kosten dieser Vorfälle und die Zeiten, bis so ein Vorfall überhaupt gefunden, gemeldet und dann remediated wird. Das in Kombination mit den Kulturmetriken sollte hoffentlich ein positives Bild darstellen, um zu sehen, dass es auch alles in der Kultur funktioniert. Genau.
Das klingt total spannend. Und also ich habe im Kopf, dass Verhaltensänderungen ja immer sehr schwierig sind. Also Menschen verändern sich ja eher nicht so gern. Aber jetzt haben wir ja schon einige Punkte gehört, wo Security und Change Management Teams oder Menschen, die in den Bereichen arbeiten, einfach gut miteinander auch arbeiten können, um sich gegenseitig zu unterstützen, um das, was sie eigentlich möchten, noch effektiver ins Unternehmen zu bringen. Julia, gibt es bestimmte Kommunikationsstrategien oder Organisationsstrukturen, die das fördern, also wirklich die Zusammenarbeit von Change- und Security-Teams?
Ja, also ich glaube, die Basis, oder ne, was das an sich am meisten fördert, ist halt wirklich, dass man sich als ein Team versteht. Ne? Nicht irgendwie als zwei Lager, die irgendwie an ihren eigenen Themen arbeiten, ne? Sondern dass es wirklich integriert auch gedacht wird, dass sowohl Security von Anfang an halt technisch mitgedacht wird, aber natürlich auch die Perspektive Mensch. Und leider haben wir es halt häufig der Fall, dass das am Ende zu kurz kommt. Also auch wir als Change Manager, Change Managerin, als Team, dann immer erst als quasi Dienstleistung ganz am Ende mit dazukommen, um das jetzt noch ins Unternehmen zu tragen. Und ich glaube, das ist halt leider der Fehler, der da häufig gemacht wird. Nur, dass es nicht von Anfang an als ein integriertes Team gesehen wird, dass es nicht von Anfang an beide Aspekte mitgedacht werden und man da nicht von Anfang an gezielt zusammenarbeiten kann und sich auch gegenseitig natürlich unterstützen kann. Weil was machen wir häufig natürlich als Change Manager? Wir sind häufig so diese Brückenbauer, ne, von der fachlichen Seite, von der technischen Seite, ne, rein ins Unternehmen. Wir übersetzen das für die Mitarbeitenden und können natürlich da nochmal ganz anders dann auch unterstützen mit der Perspektive. Aber Maxi, vielleicht, wie sind deine Erfahrungen in solchen interdisziplinären Teams?
Genau, vor allem ist mir wichtig, was du gesagt hast zum Thema Brückenbauer und Übersetzen, weil das ist was wir als die technischen Security-Experten ganz häufig übersehen und deswegen das so unfassbar wichtig ist, dass wir gemeinsam schon von Anfang an arbeiten und eben nicht erst, also ihr erst dann reinkommt, wenn es zu spät ist, dass es eine gemeinsame Sprache finden. Also wir in der Security, wir lieben unsere Fachwörter und die zum einen strahlt es natürlich auch Kompetenz aus, zum anderen verlieren wir dadurch natürlich Menschen und werden als unnahbar gesehen oder vielleicht eher einschüchternd. Und hier eben den menschlichen Faktor von Anfang an mitzudenken, zu übersetzen, einen gemeinsamen Sprachraum finden, das ist für mich auch total wichtig. Und das kann nur funktionieren, wenn wir von Anfang an gemeinsam in solchen Projekten arbeiten.
Okay, also offene Kommunikation, eine gemeinsame Sprache finden, die Leute früh mit einbeziehen und überlegen, wie man das wirklich nachvollziehen kann, dass es auch erfolgreich ist. Wir hatten vorhin auch über das Thema Führung schon gesprochen, dass es in dem Bereich manchmal auch eine gewisse Führungslosigkeit gibt oder dass es Vorbilder braucht. Wie können denn konkret Führungskräfte und vielleicht auch begleitet durch Change ManagerInnen dazu beitragen, das Sicherheitsbewusstsein im Unternehmen zu verankern, in ihrer Führungsrolle?
Also ich glaube, Führungskräfte müssen sich halt als allererstes ihrer Vorbildfunktion bewusst werden und bewusst sein, um das halt auch aktiv zu unterstützen und auch vorzuleben. Und aus der Change-Perspektive oder wie wir da häufig unterstützen können, ist natürlich, indem wir wiederum Führungskräfte genau zu diesen Vorbildern befähigen und sie auf diesem Weg halt auch begleiten, weil das kann natürlich auch von ihnen nicht vorausgesetzt werden, dass sie diese Perspektive halt einnehmen oder auch vorleben können. Auch sie brauchen natürlich da Unterstützung und müssen auf diesem Weg begleitet werden. Und das gelingt natürlich ganz gut durch Führungskräfte-Coaching, an der Stelle, indem man wirklich den individuellen Weg und die Führungskräfte individuell begleitet auf diesem Weg zu diesen Vorbildern, Vorbildfunktionen. Genau, und indem wir natürlich da auch schauen, wie kann das auch etabliert werden in der Organisation an sich. Ich hatte das vorhin schon ganz kurz angesprochen, indem man natürlich auch solche Ziele mit etabliert in Führungskräfte, Bewertungen, Evaluationen am Ende des Tages, dass es auch wirklich dieser Stellenwert nochmal ganz deutlich wird, dass ich als Unternehmen darauf einen Wert lege und das auch tatsächlich mir so wichtig ist, dass das ein konkretes Führungsziel zum Beispiel ist, so ein sicherheitsrelevantes Aspekte vorzuleben in der Organisation und in meiner Rolle als Führungskraft.
Genau, was für mich da auch total wichtig ist bei den Führungskräften, ist Transparenz. Und in der Kommunikation. In meinem vorherigen Unternehmen gab es das Prinzip der Radical Transparency, den ich wirklich sehr gut finde und immer versuche mitzunehmen. Also die absolute Offenheit auch, Fehler mal zuzugeben oder von seinen eigenen Erfahrungen zu sprechen, weil das schafft auch wieder so eine gewisse Nahbarkeit. Das gibt auch anderen die Möglichkeit zu sagen, ja, vielleicht habe ich auch den Fehler schon mal gemacht und eben daraus zu lernen und auch eben die Blame-Kultur wieder so ein bisschen runterzubringen. Das ist ja auch also der zweite entscheidende Faktor, eben hier keine Blame-Kultur zu fahren, sondern ganz viel voneinander zu lernen und aus Fehlern zu lernen. Und Google macht es ja zum Beispiel auch. Die haben eine Blameless Postmortem-Kultur, wo sie alle Sicherheitsvorfälle gemeinsam durchgehen und eben schauen, was ist passiert, wo können wir was besser machen, ganz transparent für alle anderen, ohne auf irgendjemanden mit dem Finger zu zeigen, sondern einfach nur lösungsorientiert und auf die Zukunft. Und das ist hier auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
Ja, ich glaube, es ist halt essentiell, dass sich Mitarbeiter untereinander, aber auch Führungskräfte ihre Mitarbeiter einfach motivieren, in diesem ganzen Thema, und motivieren und vorleben, diese Sicherheitskultur, anstatt diese Angst zu schüren und Angst, Fehler zu machen, halt nicht im Fokus steht bei diesen Aspekten.
Ja, also auch da eine offene Fehlerkultur, glaube ich, ist in allen Bereichen wichtig, aber gerade wenn es um Security geht, um die wirklich elementaren Dinge. Wie kann man die Veränderung der Security-Kultur wirklich über einen längeren Zeitraum auch kontinuierlich nachvollziehen? Wir haben vorhin über bestimmte Indikatoren, KPIs gesprochen, anhand derer, dass man das messen kann. Aber gibt es so einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, der über einen längeren Zeitraum einfach in Unternehmen gute Ergebnisse bringen kann?
Ich glaube, wichtig ist halt, Anna, dass man kontinuierlich natürlich Messzeitpunkte hat, von diesen verschiedenen Indikatoren. Und dann immer wieder halt kontinuierlich auch mit Maßnahmen darauf reagiert, um das halt zu verbessern. Und ich hatte schon anfangs auch genannt, dass es halt super wichtig ist, dass man halt regelmäßige, wie so zum Beispiel Micro-Learning-Formate halt anwendet, dass man nicht alle 2 Jahre irgendwie nur eine Schulung hat und da nochmal quasi alle 2 Jahre nur das Thema wieder ins Bewusstsein kommt, sondern dass man wirklich versucht, regelmäßige Anknüpfungspunkte im Arbeitsalltag zu schaffen und dadurch eine langfristige Verbesserung herbeizuführen und das Thema wirklich bewusst zu machen im Arbeitsalltag, dass es omnipräsent ist und nicht alle 2 Jahre mal wieder ins Gedächtnis nur kommt. Und ich glaube, da muss ich halt genau schauen, dass ich neben diesen regelmäßigen Messzeitpunkten und schaue, wie entwickelt sich meine Sicherheitskultur an der Stelle, halt auch wirklich regelmäßig das mit Maßnahmen halt unterstütze, um tatsächlich auch diese Verbesserung herbeizuführen.
Genau, was ich ganz wichtig finde, ist da auch ganz sich bewusst zu machen, dass Security ja nicht fertig sein kann. Ganz häufig kommen wir mit diesem Mindset zusammen, dass viele denken, ja, da implementieren wir ein paar Maßnahmen, auch eben im Entwicklungsprozess zum Beispiel, und dann haben wir die IT-Security abgehakt, fertig, check. Und das ist eben nie der Fall, weil sich Bedrohungen grundsätzlich ändern und die Tools, auch die Belegschaft verändert sich ja, es sind ja neue Mitarbeitende dabei. Deswegen darf man IT-Sicherheit niemals als eine einzelne Tätigkeit sehen oder ein Feld, sondern es ist ein Moving Target und es ist niemals fertig. Wir haben hier einen Prozess und so ein Prozess kann eben auch kontinuierlich verbessert werden. Und man kann immer mal wieder innehalten und sagen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, genauso wie Julia das beschrieben hat.
Ja, also das Thema im Bewusstsein halten und immer wieder Dinge tun, damit die Menschen und die Technik da auf dem aktuellen Stand sind. Okay, schauen wir mal nach vorne. Wir hatten ja vorhin über den Rückblick auf 2024 gesprochen, wie viel Schaden das verursacht hat. Maxi, was glaubst du, wie sich das Thema IT-Security im nächsten Jahr, in den nächsten Jahren verändern wird? Was sind gerade so die großen Dinge, die wichtigen Dinge, auf die Menschen und Unternehmen da achten müssen?
Ja, also ich glaube, dass die nächsten Jahre im Bereich der IT-Sicherheit total spannend werden und dass wir uns wirklich bewusst sein müssen, dass Technik allein uns nicht mehr ausreichen wird, um uns zu schützen, sondern dass die Kultur hier einfach eine unglaublich wichtige Rolle spielt. Vielleicht kann ich erstmal starten mit einer guten Nachricht. Die Anzahl von Sicherheitsvorfällen in 2024, die ein menschliches Element hatten, also sagen wir es mal vereinfacht an der Security-Kultur gescheitert sind, sind von 74% auf 68% gefallen. Das heißt also, wir haben einen guten Trend, aber wir sind halt immer noch bei 2/3 der Vorfällen, die einen menschlichen Faktor haben. Und nur wenn wir die Sicherheitskultur weiter ernst nehmen, dann wird der Trend hoffentlich auch so weitergehen. Da ist auch der regulatorische Druck, der hier weiter wächst, der geht in die Richtung. Wir haben Gesetze wie DORA, wir haben NIS2, die werden auch nachweisbare Anforderungen an die Sicherheitskultur stellen. Und das ist eigentlich ja auch eine gute Entwicklung, weil das die Unternehmen eben auch davor stellt, das auch ernst zu nehmen, dieses ganze Thema, eben rein aus der regulatorischen Ebene. Allerdings werden auch die Herausforderungen steigen, definitiv. Also eine große Herausforderung, die sich rauskristallisiert, ist natürlich die KI. Angreifer nutzen die KI deutlich, vor allem die generative KI, zum Beispiel für Phishing-E-Mails, die sind deutlich angestiegen, oder auch automatisierte Scans. Und gleichzeitig treiben Fachbereiche ihre eigenen KI-Prototypen oft voran, ohne da jetzt wirklich an die Sicherheit zu denken. Hier ist Geschwindigkeit aktuell wirklich alles. Und da brauchen die Unternehmen eine starke Kultur, die eben erlaubt, dass man hier auch darauf reagiert, dass man das alles erlaubt, aber nicht komplett unkontrolliert lässt und dass sich vor allem jeder seiner eigenen Verantwortung hier bewusst ist. Ein weiterer Faktor ist definitiv auch die Lieferkette. 2024 waren 15% aller Vorfälle über Drittparteien, also gar nicht im eigenen Unternehmen. Und in neuen Daten verdoppelt sich die Quote schon teilweise. Und es wird auch vorhergesagt, dass das immer weiter steigen wird. Und da reichen vertragliche Absicherungen einfach nicht mehr. Hier muss man eben gegenseitige Sicherheitskultur, Hygiene betreiben, gemeinsame Workshops oder Übungen, geteiltes Wissen und auch wieder hier Transparenz, um dem Ganzen entgegenzukommen. Und als letztes haben wir natürlich auch noch den Skill Gap, den ich als Herausforderung sehe. Also aktuell zählt der Markt nur ungefähr 70 qualifizierte Fachkräfte auf 100 offene Stellen. Auch die CISOs, die bleiben meistens nicht besonders lange im Unternehmen. Da ist auch eine hohe Turnover Rate. Und das heißt, wir brauchen eine dauerhafte Sicherheitskultur und eine robuste Sicherheitskultur in Unternehmen, die eben auch überlebt, wenn hier große Änderungen und Fluktuationen stattfinden. Und das ist auch eben, was Julia schon erwähnt hat, wie wichtig das ist, das auch wirklich nachhaltig zu verankern. Genau, also zusammengefasst für mich in den nächsten 5 Jahren entscheidet sich nicht nur über die neueste Technik, wer resilient bleibt im Bereich der IT-Sicherheit, sondern vor allem auch die Reife der Sicherheitskultur. Und dann kann man auf jeden Fall die Chancen, die sich aus dem allen auch ergeben, ganz ohne Probleme nutzen.
Genau, ne? Du sagst es ja schon, ne? Die Anforderungen werden immer weiter steigen. Von daher wird es ja immer wichtiger sein, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verstehen, wie sie halt ihre Daten und Systeme schützen. Und das kann sicherlich auch ein klarer Wettbewerbsvorteil irgendwann in der Zukunft führen, ne? Da wird es die größte Herausforderung ja sein, ne? Mitarbeitende frühzeitig mitzunehmen, so eine proaktive Sicherheitskultur halt zu etablieren, bevor die Komplexität so weit ansteigt, dass sich die Mitarbeitenden überfordert und auch abgehängt fühlen und dem ganzen Thema quasi nicht mehr zugänglich sind und auch dicht machen.
Okay, das heißt, ich nehme mit, IT-Security wird zunehmend zu einem strategischen Thema. Man kann strategische Vorteile daraus generieren, man kann Wettbewerbsvorteile daraus generieren, wenn man das ganze Thema gut und richtig ins Unternehmen bringt. Ich glaube, wir haben alle genug Beispiele gelesen von Unternehmen, die wirklich einen Produktionsstopp hatten, die einfach nicht mehr arbeitsfähig waren nach einem Sicherheitsvorfall. Das ist natürlich der Worst Case und um das zu verhindern, braucht es eben nicht nur die nötige Technik, sondern auch das nötige Wissen und das nötige Verhalten der Menschen und die Kultur in der Organisation. Habt ihr noch einen letzten Punkt, den ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern unbedingt mitgeben möchtet?
Also was ich immer sehr gerne mitgebe, ist, dass man vor Sicherheit keine Angst haben sollte. Die IT-Sicherheit wird oft als groß, riesige Herausforderung für ein Unternehmen, als eine große Bedrohung auch gesehen, wie du sagst, die Angriffe steigen. Aber es ist möglich, sowas leichtgewichtig und auch mit Spaß umzusetzen. Deswegen möchte ich eigentlich nur mitgeben, dass dem Ganzen positiv gegenüberzustehen, nicht bloß die negativen Seiten zu sehen und die Bedrohungen und die Herausforderungen, sondern auch die Möglichkeiten, die sich bieten, wenn man sowas ernst nimmt und im Unternehmen gut umsetzt.
Von meiner Seite aus wäre es dann wirklich auch die technischen Aspekte halt mit den Menschen zusammenzudenken und es wirklich integriert anzugehen, weil, wie Maxi es am Anfang ja gesagt hat, ne, der Faktor Mensch ist da ganz besonders wichtig und viele ja sicherheitsrelevante Vorfälle gehen auf den Faktor Mensch zurück am Ende des Tages. Von daher müssen wir da schauen, dass wir da die Menschen entsprechend mitnehmen und da begleiten auf diesem Wege, sicherheitsrelevantes Verhalten an den Tag zu legen und an den Tag legen zu können.
Okay, vielen Dank. Also bei mir bleibt als Anker, man sollte keine Angst vor der Sicherheit haben und dem Thema positiv gegenüberstehen, die Menschen mit einbinden, die Technik auf den aktuellen Stand bringen und das durchaus auch als strategischen Wettbewerbsvorteil betrachten. Gut, das war's für heute. Weitere Infos zu MGM und unseren Lösungen und Beratungsleistungen finden Sie natürlich in den Shownotes sowie auf den Websites der MGM Security Partners, der MGM Consulting Partners. Und in unserem Insights-Blog halten wir Sie über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden. Schauen Sie da gerne mal rein. Das war's für heute und ich sage bis bald.
Danke dir, Carsten. Bis bald.